Auf vielfachen Wunsch der Community hat das Projekt Orgenspalter TV jetzt auch einen Podcast bekommen. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon, aber die meisten Folgen landen mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt. Hallo Nico.
Hallo Maggie.
Das hier ist Orgenspalter TV labert.
Ja, und heute reden wir mal wieder über Rollenspiele. Verrückt, dass wir das so selten machen. Ich sage immer, wir müssen es öfter machen, aber wir arbeiten dran.
Ja, wir wollen heute über Immersion reden, beziehungsweise über immersives Spielen. Und direkt vorab, Immersion muss man wollen.
Oh ja, es ist mir auch ganz wichtig, dass wir direkt mal sagen, es liegt mir fern daran, Leuten zu erklären, wie sie korrekt Rollen zu spielen haben. Rollenspielen haben.
Ja, du möchtest keine Vorschriften machen, wie richtiges Rollenspiel aussieht.
Genau.
Gibt's nämlich nicht.
Wie man sich da zu verhalten hat, wie man da zu sprechen hat, das ist in jeder Gruppe natürlich jeder Gruppe überlassen und wir werden uns da nicht einmischen und wir werden nicht sagen, ihr müsst das aber so machen, wie wir machen, und macht ihr das falsch und ihr mit. So möchte ich nicht rüberkommen.
Wäre mir auch viel zu anstrengend, bei allen Leuten zu Hause vorbeizukommen und ihnen zu erzählen, dass das so nicht geht.
Ja, vor allem mit dem Tonfall, den halte ich nicht lange durch. Es ist anstrengend. Mhm. Wahrscheinlich auch nicht schön zuzuhören, ich höre damit wieder auf.
Na, worüber wir reden können, ist, dass wir eine Handvoll von Ideen und Regeln haben, die wir für Livestreams versuchen, den Leuten näher zu bringen, um gerade dann, wenn es zum Beispiel als Podcast nochmal wiederverwendet wird oder Leute einfach das Video ohne Bild im Hintergrund hören und vor allen Dingen es wirklich um den Ton und um das geht, was die Leute sagen, einen angenehmeren, stimmigeren Eindruck vermitteln kann.
Stimmiger ist das Wort, ne? Mhm. Es muss nicht unbedingt immersiv sein, es muss einfach stimmig sein, es muss sich ein bisschen so anfühlen, als würde man vielleicht wirklich ein Hörspiel hören. Darum geht's mir. Also der Punkt ist, ganz ehrlich, ich höre mir halt ab und zu unsere Sachen an, unsere Let's Plays und denke mir, dafür, dass da ja Profis sind sozusagen, dass wir immer wieder andere Pen-Paper-Streamende einladen, dafür, dass wir auch ein Regelwerk oder Richtlinien aufgestellt haben, um ein bisschen einheitlichen Stil dabei zu haben oder zumindest Dinge auszuklammern, die wir nicht so gut finden, sind da doch noch ein Haufen Sachen dabei, die wir vielleicht mal ansprechen sollten.
Das heißt, machen wir das hier, um unsere Freunde zu dissen?
Nee, aber vielleicht schicken wir ihnen diesen Podcast. Und ich meine, wir haben ihnen auch, glaube ich, schon dieses Regelwerk auf unserer Webseite geschickt. Und ich glaube, sie haben es nicht gelesen. Vielleicht wollen sie es ja nicht lesen. Vielleicht freuen sie sich ja über die Hörbuchversion davon. Nee, das hier ist mal wieder so eine Folge, wo wir vielleicht dann ein Video drauf aufbauen, aber erstmal ein bisschen gemeinsam brainstormen, was in so ein Video rein soll. Also das Video wäre dann, wie werde ich ein immersiverer Spieler, Spielerin? Wie kann ich stimmungsvoller meine Rolle spielen mit 5 einfachen Tricks? Irgendwie so.
Mhm.
Und da geht's mir vor allem halt darum, und wie gesagt, das ist Geschmackssache, ne? Das ist wirklich, es kann in jeder Gruppe anders sein. Mir geht's vor allem darum, halt stimmungsvoller zu sprechen. Und das eine, die eine Sache, die mir immer wieder auffällt, obwohl du sie ganz anders vormachst, ist halt das Siezen.
Ich schließe mich dann manchmal an und es gibt ein paar Settings, bei denen es Sinn macht. Also wenn wir jetzt über Fantasy-Settings reden, selbst da. Also
es macht Sinn, in Fantasy-Settings zu siezen?
Zuletzt haben wir auf einer Bühne zum Beispiel ja Forbidden Lands gespielt, ja. Aber in einer unglaublich braven Hobbit-Siedlung. Wenn irgendeine Spezies in einem Fantasy-Setting sich gegenseitig siezt, als wären sie in einem Loriot-Sketch, dann Halblinge. Aber ja.
Ja, also in der deutschen Version vom Herr der Ringe siezen sich, glaube ich, die Halblinge im Auenland, mhm, oder? Aber außerhalb des Auenlands wird geirzt.
Und geäuchzt.
Ja, und noch mehr. Das ist bei Star Wars ja ähnlich.
Mhm.
Da sieht zum Beispiel der Luke den Obi-Wan erstmal, aber der Vader sagt zum Imperator ihr, ja, und auch alle Untergebenen irzen den Vader. Später, Jedi irzen sich untereinander, normale Leute siezen sich. Ich finde das aber ein sehr wichtiges Tool, also in der deutschen Version, um zu zeigen, wie Klassensysteme funktionieren bei Star Wars. Mhm. Und so ähnlich ist es bei Herr der Ringe auch. Also verrückt, Star Wars und Herr der Ringe haben
Dinge gemeinsam.
Ja. Ich glaube, um das Enkelkind vom Herr der Ringe dann zu nennen, bei Avatar ist es, glaube ich, ähnlich. Oder? In der deutschen Version. Da gibt es
Leute, die sich siezen.
Weiß ich, also auf jeden Fall, ich glaube, sie duzen sich oder sie irzen sich.
Ja.
Aber ich weiß also, nicht genau.
Das ist schon, sagen wir mal so, das ist schon ein bisschen der Fantasy-Standard. Man irzt oder duzt. Mhm. Und wenn man herablassend ist, ehrt, sieht, also dritte Person, was macht er da?
Das will,
schaffe was, sie weg.
Wie ein König mit jemandem spricht, der vor ihn tritt, ohne dass der König das möchte.
Ja, so ungefähr. Und das ist natürlich eine Gewohnheitssache, aber ich finde, das ist eine Sache, die man sich relativ leicht angewöhnen kann, das Irzen und Äuchzen.
Ich glaube, es gibt genug Leute, die das eher verpönen.
Weil es uncool ist?
Weil es uncool ist und vielleicht auch cringy. Ich weiß es nicht. Aber als Laper ist es mir halt in Fleisch und Blut übergegangen. Mhm. Und ich fange auch manchmal an zu siezen, wenn alle anderen siezen und halt mich dann, merk's dann, ups, nee, das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte jetzt aber mein altmodisches Sprech weiter durchziehen. Natürlich gibt es noch mal eine andere Ebene, nämlich das amerikanische Rollenspiel. Ne? Wenn sie dann tatsächlich so ein bisschen so Shakespeare, Altenglisch, Pseudo-Altenglisch einbringen. Also gerade wenn Amerikaner versuchen, so sprechen wie alte Briten oder wie sie sich vorstellen, wie alte Briten gesprochen hätten. Da verstehe ich schon, dass man dann sagt, ja gut, das ist jetzt albern.
Dost
ja.
thou mother know thou wearest her drapes?
Genau, das war Tony Stark zu Thor, ne? Oder ja. zu Loki.
Zu Thor.
Ja, das kann man natürlich im Deutschen gar nicht so machen. Weil es diese althergebrachte Sprache gibt es ja bei uns gar nicht mehr. Du kannst natürlich gucken, wie spricht Faust in Goethe? Das wäre vielleicht noch am ehesten.
Ja, aber das ist schon sehr modernes Deutsch.
Das ist schon ziemlich modern, ne? Und es hat auch vor allem nicht den Fantasy-Aspekt.
Ja, Pech, wir haben halt keinen Shakespeare.
Tja.
Was soll ich sagen? Also wir haben keine noch verständliche, aber ausreichend altertümelnde Sprachstufe extrem populär gemacht durch einen Pop-Barden.
Wir haben in der Nerdkultur sowieso schon sehr früh angefangen, eine pseudomoderne Sprache zu verwenden, oder? Also wenn ich jetzt an sehr alte Donald Duck-Übersetzungen denke.
Schluck.
Was ja auch so die Sprache, die Nerdkultur ein bisschen geprägt hat. Da fällt mir jetzt nichts ein, was man irgendwie verwenden kann als Vorbild fürs Rollenspiel. Wahrscheinlich Prinz Eisenherz und sowas. Jetzt für die Älteren, ich habe das nicht gelesen, das ist mir zu Staub gewesen. Vielleicht kann man daraus was ziehen. Und ich bin mir sicher, dass DSA da auch viel rausgezogen hat. Mhm. Meinst du nicht?
Ja, DSA gibt sich Mühe, so etwas zu verwenden. Teils halt mit einfach altbackener Sprache, mit anderer Rechtschreibung, mit ganz viel Latein mit reinwerfen.
Möglichst viele I's durch Y's ersetzen, das ist auch ganz wichtig.
Oh, Marktsprech. Ja, ich bin jetzt aber nicht...
Marktsprech. Ja, du bist ja viel auf Mittelaltermärkten unterwegs gewesen. Hat das geholfen oder ist das auch eher was du cringy findest?
Ich weiß nicht, das Y überall rein finde ich anstrengend. Also, aber weil mein Kopf ein anderes Geräusch macht, wenn ich ein Y sehe. In meinem Kopf macht es dann immer Ö.
Ach so, das ist dann so ein bisschen ostdeutscher Akzent dann direkt, oder?
Die Macherei. Ich weiß es nicht. Aber das ist, glaube ich, meine Prägung, dass ich einfach nicht mehr so unbedingt gute Dinge mit dem Marktsprech verbinde. Ähnlich so, wie ich keine Drehleiern mag.
Ach, ist der eine Marktsprech, ist die
Drehleier? Die Drehleier der Aussprache.
Mhm. Okay, ja gut, das muss nicht sein.
Ja, aber wir waren eigentlich beim Irzen und Euchten, was eine ganz einfache Sache ist, die man verwenden kann, um es stimmiger klingen zu lassen für eine Fantasy-Welt.
Ja, also das ist einfach Übung, ne? Gewöhnungssache. Schwerer sich abzutrainieren sind halt Dinge wie okay, also einfach moderne Phrasen, Begriffe einzustreuen, statt okay, eben alles gut oder alles klar oder in Ordnung zu sagen oder sowas oder wie ihr meint, würde ja auch funktionieren, je nach Situation oder einfach einverstanden oder so sei es, ist glaube ich der DSA-Pendant oder das Wohl, wenn man bei Torwalern sind, da gibt es so viele Vorschläge dafür. Und wie gesagt, wir reden nur von Fantasy, ne? Also Shadowrun, natürlich sieht man da, Cthulhu, was soll man sonst machen, da wird jeder gesiezt. Da sitzen sich Eltern und Kinder am besten.
Mhm. Herr Vater.
Ja.
Herr Vater, da ist ein Tentakelmonster in meinem Schrank.
Dann stelle er sich nicht so an. Schließe er die Tür und mache er seine Hausaufgaben. Das wäre wahrscheinlich jetzt in Frankreich eher diese Szene, oder? Oder in England wäre es Carry on and ignore the tentacle beast.
Ja, keep calm and ignore the tentacle beast. Ja. Aber ich erinnere mich, dass es schon sehr lange her in meiner Studienzeit, das habe ich dir, glaube ich, mindestens schon ein paar Mal erzählt, eine Runde hatten, die das irgendwann gemacht hat, indem wir, das war so die Zeit, wo man oft alter Schwede gesagt hat, was natürlich in den meisten Fantasy-Welten keinen Sinn ergibt, weil es keinen Schweden gibt.
Deswegen sagst du alter Torwaller.
Nee, wir haben es geschafft, uns dann anzugewöhnen, Alter Schweide zu sagen und haben behauptet, das wäre ein legendärer König, den man anruft.
Alter ist ja, ist das nicht so ein Assassine?
Auch.
Das heißt ja nicht, das ist ein Name. Oder heißt der Alter Ir? Ich weiß nicht, wie man ihn
ausspricht. Alter Ir, glaube ich. Alter Schweide war dann ein legendärer König und statt okay haben wir es geschafft, okay zu sagen und dann war das die Fantasy-Version von passt schon.
Ich finde das nicht besser.
Das weiß ich. Dieses Gespräch hatten wir schon.
Ich finde das vielleicht
aber
sogar blöder.
Darüber habe ich gemerkt, dass man sich das abgewöhnen und umgewöhnen kann. Und ich merke das immer noch heute, wenn ich gerade nicht aufpasse, sage ich auch schon mal okay. Aber in den meisten Fällen kriege ich es hin zu sagen, in Ordnung, dann ist das wohl so oder irgendwas anderes.
Ich finde das mit dem alter Schwede, wie ihr es gemacht habt, das unterstreicht das sogar noch. Das reißt mich noch mehr raus. Weißt du, wie ich meine? Weil das okay, das kann ich übergehen, das ist halt, das sagt man halt, da denkt man nicht drüber nach. Ab dem Moment, wo du das nimmst und nochmal betonst, dass das jetzt eure Version davon ist, zerstört es mir die Immersion noch mehr.
Es tut mir leid, dass meine AD&D-Runde, die du nie miterlebt hast, dir indirekt die Immersion zerstört.
Ja, ich nehme deine Entschuldigung an.
Dankeschön. Aber vor allen Dingen hat es mir da klar gemacht, ich kann mir das abgewöhnen. Ich kann mir solche Worte abgewöhnen und andere Sprache angewöhnen. Und das macht es insgesamt schöner.
Was gibt es denn noch so für Begriffe, die man im aktuellen Sprachgebrauch hat? Weil alle Anglizismen sind halt bei DSA zumindest blöd. Das versucht die Autorenschaft einem ja auch abzutrainieren sozusagen. Gibt es ja auch sehr wenige oder gab lange sehr wenige in den Texten. Ich glaube, in der 5. Edition ist es ein bisschen aufgeweicht. Da tauchen da auch wieder Anglizismen auf. Ist ja auch okay. Bei D&D ist es natürlich wurscht, ne? Weil wir sowieso in einem Spiel sind, wo die meisten die englischen Regelbegriffe verwenden oder auch die englischen Namen, auch wenn die meisten davon irgendwann mal eingedeutscht wurden. In der aktuellen Version ist es ja Kraut und Rüben, ob jetzt Baldur's Tor oder Baldur's Gate heißt, Tiefwasser, Waterdeep, beides ist in Ordnung. Man kann ja auch immer sagen, das eine ist die kormyrische Variante und das andere ist die, was weiß ich, oder die elfische Variante und die zwergische.
Dann kommt noch hinzu, dass die meisten Leute mit dem englischen Regelwerk arbeiten, weil sie die in D&D Beyond benutzen. Mhm. Und dann, ja, kann ich hier einen Misty Step machen?
Ja, ist normal inzwischen, ne?
Ja. Also ich versuche, das anders zu machen, aber es ist schwer, weil man da so sehr drin ist. Also,
aber bei den Regeln ist es doch eigentlich egal. Es geht ja jetzt nur um das Rollenspiel, um die Interaktion mit NSCs, oder?
Ich versuche, vorbildlich zu sein.
Du beziehst es auch auf die Regeln, okay.
Hm. Aber meistens kriege ich das nicht hin. Weil wir reden über die Regeln richtig macht, ist es leichter dann in anderen Parts des Ganzen das richtig zu machen.
Das stimmt, wenn man es komplett durchzieht, aber das ist fast unmöglich, oder? Also das kriegst du aus den Leuten ja nicht mehr raus. Dann müssten auch die deutschen Bücher schneller verfügbar sein und besser übersetzt sein.
Und D&D Beyond müsste auf Deutsch erhältlich
sein.
Ja,
also es ist nicht machbar. Ja, war das nicht mal geplant, dass es auf Deutsch rauskommt?
Oder ja, es waren eine Menge Dinge geplant, glaube ich. Ich weiß es nicht.
Aber das ist ja kein neues Problem. Das ist ja schon ein D&D 4-Problem, wenn man bedenkt, wie wenig von D&D 4 auf Deutsch rausgekommen ist. Waren es sogar nicht nur die drei Kernbände?
Ja, irgendwie danach gab es nicht mehr.
Und dann noch ganz wenig.
Wenn es noch was anderes gab, dann weiß ich nicht davon.
Deswegen haben ja auch so wenige das gespielt. Das ist einer der Gründe, warum das kaum jemand gespielt hat.
Weil man es nicht gekriegt hat. Ich habe einen Pet-Peeve. Ja. Allerdings, das hat jetzt nicht mit Begriffen zu tun. Aber ich mag es nicht, wenn Leute singen und dann irgendwas Popkulturelles singen in einer Fantasy-Welt.
Also wenn sie einen aktuellen Chart-Hit oder ein Oldie oder irgendeine real existierenden Song. Oder ist es, was ist, wenn es ein 100 Jahre alter Song ist?
Hängt von der Bekanntheit ab. Also, wenn es Comedian Harmonist ist, dann werde ich es wahrscheinlich kennen und ich finde es nicht so richtig passend, außer wir spielen Cthulhu.
Ja.
Aber wenn es was ist, was ich nicht kenne, bleiben dann ist es ja egal.
Bleiben bei DSA, die in die Warhammer, ja. was weiß ich, Forbidden Lands, Splittermond.
Und halt, wenn es Englisch ist, reißt es.
Ja.
Macht es für mich die Szene kaputt.
Aber auch ein deutscher Popsong würde.
Ja, also
sich
wenn
doch
jemand mittendrin 99 Luftballons anstimmt, dann werde ich auch was werfen.
Was ist, wenn die Melodie.
Das Handtuch nämlich.
Was, wenn die Melodie benutzt wird, aber ein zur Spielwelt passender Text erdacht wird? Das war bei DSA oft vorkam.
Dann hängt es davon ab, ob das erträglich ist oder reim dich oder ich fress dich und außerdem das Versmaß habe ich mit dem Hammer gemacht.
Ich erinnere mich dran, dass in Bruggers Blut geraten wurde, dass ein Song, in dem Simia gepriesen wurde, zu Lady in Black umgedichtet werden sollte. Erinnerst du dich daran?
Ich meine, Filken, also das Umdichten von bekannten Songs mit Fandom-Texten, ist eine lange Tradition.
Wie
aber
nennt man das?
Filken.
Woher kommt das denn?
Das ist im amerikanischen Sprachgebrauch auf den Science-Fiction-Cons und sowas verbreitet, weil man nimmt einen Folk-Song und dann macht man einen neuen Text dazu, einen Filk-Song.
Also aus Folk wird Filk.
Mhm.
Und du weißt aber auch nicht, warum das jetzt.
Nee, das müsste ich googeln, warum das Filk heißt, aber ich weiß, dass es von Folk kommt.
Okay, wenn jemand das von euch weiß, schreibt es uns gerne in die Kommentare, dann sparen wir uns das Googeln.
Aber ich meine, das ist meistens dann irgendwie als Gag gemeint oder sonst irgendetwas, aber der zündet bei mir nicht. Und ich weiß, dass das wahrscheinlich ein Pet-Peeve von mir ist, aber ich mag es wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich finde, das zerstört die Immersion total.
Also, puh. Also, wenn es ein guter Song ist und er von der Stimmung her passt. Also in dem Fall ging es ja um eine Hymne für die Zwerge und da fand ich Lady in Black eigentlich schon. War doch, ne?
Uriah ich weiß Heep, es nicht mehr.
Da fand ich das sehr passend zu den Zwergen und der Text war in meiner Erinnerung auch ganz gut. Und das hat DSA ja öfter mal gemacht.
Okay, ja, also wie gesagt, gute Filmsongs sind okay. Ich wollte nur sagen, einfach irgendwas Unpassendes reinzusingen. Ja.
Oder einfach den Originalsong zu benutzen und ihn einfach so singen während der Runde. Das ist, ja, das reißt einen raus, das stimmt. Wie gesagt, wenn es angepasst wurde, ich meine, alles, was wir da spielen, basiert auf irgendwas Irdischem. Ja? Also es ist ja nicht so, dass das im leeren Raum stünde, dass DSA aus sich selbst erschaffen worden wäre. Wir wissen, dass es auf Dingen basiert oder von Dingen übernommen, inspiriert wurde, die sich irgendein irdischer Autor mal ausgedacht hat. Von daher schwer, das für sich selbst zu sehen, oder? Ohne die, ich meine, jede Story hat irgendwo eine Inspirationsquelle und man, wenn man nur lange drüber nachdenkt, sieht man in jeder, wo wir bei Bruggers Blut sind, ne, man kann das ja nicht spielen, ohne die ganze Zeit zu denken, ja, da mochte jemand halt Herr der Ringe schon sehr, was man bei DSA ja eigentlich immer denken kann. Es ist so, also die ganze Kosmologie ist ja schon extrem geklaut bei Mittelerde und das ist ja auch okay.
Ja, also wir hatten ja auch schon Gespräche darüber, was das Ersetzen von Worten angeht, die sich auf historische oder religiöse Dinge beziehen, die in einer Fantasy-Welt nicht vorkommen, wo wir an dem Punkt waren, dass in das schwarze Auge das Wort spartanisch keinen Sinn macht.
Ja, das ist jetzt schon High Level.
Ja, und es ist die Frage, will man überhaupt so weit gehen?
Will man
also
so weit
wo
gehen?
Zieht man die Grenze?
Ich würde als SL das Wort nicht benutzen, wenn ich dran denke. Wenn ich es dann benutzen würde, würde ich mich auf die Zunge beißen und mich ärgern. Aber ich würde niemanden dafür verurteilen, dass er sowas macht. Ich finde, DSA geht da auch manchmal zu weit. Zum Beispiel das Wort Marionette durch das Wort Mirhamionette zu ersetzen, weil Marionette von Maria kommt und Maria nicht gibt in Aventurien. Das weiß keine Sau, woher das Wort Marionette kommt. Die meisten Leute glauben, denke ich, dass irgendein Italiener namens Mario das erfunden hat. und den kann es ja auch in Aventurien gegeben haben, den Mario. Ne?
Das ist richtig, ja.
Ist so wurscht. Aber das Spartanisch halt, das fällt dir sofort auf, dass es keine Spartaner gibt in Aventurien. Genauso wie es keine alten Schweden gibt.
Ja. Und oder dass in den meisten Fantasy-Welten es keinen Sinn macht, oh Gott zu sagen.
Das ist auch was mich immer stört und was mir selber auch rausrutscht. Bei Star Wars auch ganz schlimm. Also klar, da gibt es eine Hölle. Man kann jemanden zur Hölle wünschen, das ist gesetzt. Aber in den Filmen hat niemals jemand oh Gott gesagt. Ich finde es sogar schon in Star Trek seltsam, wenn Captain Picard oh Gott sagt, dann sagt er manchmal, warum sagst du das? Du glaubst doch nicht an Gott. Das ist so sehr drin offensichtlich in unserer Kultur, dass es in 200 Jahren noch Leute oh Gott sagen werden.
Picard sagt oh Gott?
Ja, mir ist es beim Rewatch nochmal, vielleicht ist es nur in der deutschen Version so. Also ich glaube, wer ist nicht Picard, aber Bones, das Pille sagt das ganz oft. Ich sag oft mein Gott und so, wenn er entsetzt ist über irgendwas. Und
mein Pille, Gott, Mann!
Ja, ja, zur Pille passt das auch ein bisschen besser als zu Picard. Sonst sind es ja nochmal 70 Jahre weniger. Aber ich finde es da auch schon seltsam. Aber okay, ja, das ist immer trotzdem noch unsere Kultur. Aber jetzt in Aventurien oder in auf Ferun oder irgendeiner D&D-Welt, wie man, oh Gott, ja, okay, welcher? Welchen Gott meinst du denn? Also, das ist ja nicht so schwer zu sagen, was ist denn der Gott meines Charakters? Und dann halt zu sagen, statt, oh Gott, sozusagen Bailatanda oder so, ja, oder Prios Hilf. Das ist auch reines Training.
Ja, die DSA-Spielenden haben das sowieso drin.
Im LARP ist das den Leuten absolut in Fleisch und Blut übergegangen, klar, ja. Und also finde ich jetzt nicht schlimm, wenn jemand oh Gott sagt.
Ja.
Weil es halt so Standard ist. Also weniger schlimm als Anglizismen.
Aber es kommt, ich meine, es führt dann immer dazu, wenn jemand das sagt und irgendjemand anders drauf reagiert, so welcher die Nachfrage genau. kommt. Genau, ja, ja.
Es ist auch, glaube ich, schwerer, umso jünger die Leute sind, weil ja in der Jugendsprache jedes Jahr mehr englische Begriffe drin sind. Also als ich vor 20 Jahren ungefähr noch verstanden habe, was Jugendsprache ist, da gab es fast keine englischen Begriffe da drin, oder? Das Einzige, was wir gesagt haben, war cool. Ich meine, keine Ahnung, was ursprünglich Englisch war. Aber wenn ich jetzt Teenagern zuhöre, dann ist jedes zweite Wort Englisch. Übertrieben jetzt, ne? Und ja. Auf der Basis kannst du halt schlecht immersiv DSA-Sprech machen. Dafür kannst du halt viel leichter D&D-Regelwerke verstehen. Englisch, denke ich.
Ich weiß nicht, ob der Wortschatz zueinander passt in dem Fall.
Es fällt dann jedenfalls nicht mehr so sehr auf, wenn du hin und her switchst ständig, weil du es eh schon tust.
Ja.
Aber ich werde jetzt nicht, wenn wir jetzt ein Video machen und das sind 5 Tipps, dann wird nicht einer sein, vermeide Anglizismen. Weil das ist so eine Geschmackssache. Aber vielleicht, wenn es ein deutsches Rollenspiel ist, das keine Anglizismen hat, dann solltest du sie auch nicht unbedingt vielleicht, da solltest du versuchen, sie zu vermeiden. So?
Ja. Ich bin gerade überlegen, was wir sonst noch an Punkten haben.
Naja, für mich ist so ein riesen Pet-Peeve Filmzitate. Wenn, ja. wenn jemand dann tatsächlich ein Zitat aus Herr der Ringe bringt oder aus Star Wars, das reißt mich komplett raus. Das kann natürlich einer der Spieler sein, der eine Handlung beschreibt oder sie in den Dialog einbaut, die Zitate. Noch viel schlimmer finde ich es, wenn es DSL macht. Das ist für mich eine Todsünde. Wenn DSL eine Szene nicht beschreibt mit ihren eigenen Worten, sondern sagt, das ist jetzt wie die Szene, wo Chief Brody den Hai zum ersten Mal sieht. So sehr erschreckst du dich. Oder sowas. Oder so kommt der Kopf da aus dem Wasser von dem Monster. Das ist, Nee, du schlachtest hier sozusagen eine Fremdleistung aus, die kulturell jemand anders erbracht hat und ruhst dich darauf aus, was Steven Spielberg vor 50 Jahren gemacht hat. Du, ich will deine Worte müssen wir jetzt beschreiben, was hier passiert. Du darfst nicht darauf aufbauen, dass ich das vielleicht kenne. Du musst davon ausgehen, ich kenne gar nichts. Und dann beschreibst du mir bitte in einem leeren Raum,
ja.
was hier passiert.
Das ist auch eine Fehlannahme. Ich habe das manchmal bei Leuten, die noch nicht so erfahren sind als Spielleitung, die sowas sagen, ihr könnt euch das vorstellen, wie die Szene bei da und da. Oder, ah, krass, das ist ja wie XY. Dass der Gedanke dahinter, glaube ich, ist, das ist eine Abkürzung für mich, um die Stimmung zu erschaffen oder den Leuten zu erklären, was gerade passiert.
Mhm.
Aber es ist keine Abkürzung, sondern es ist ein Umweg, weil es halt Leute außerdem, was du eigentlich gerade machst, rausholt. Und dann denkt man an den Film.
Genau, es pflanzt dir erstmal andere Bilder in den Kopf, nicht genau. die Bilder, die du eigentlich willst.
Ja.
Und wie gesagt, das ist ja auch kein verlässliches Tool. Vielleicht kennt die Person das gar nicht.
Ja. Es gibt immer mal Runden, wo es dann diese eine Person gibt, die sagt, hä? Was?
Ja, ja, klar. Vor allem, wenn du mit jungen Leuten spielst. Und noch viel schlimmer, finde ich, wenn DSL, und das ist jetzt wirklich Geschmackssache, die Szene beschreibt, als würde sie einen Film beschreiben und dann so Sachen sagt, die Kamera fährt jetzt durch diesen Raum oder ihr seht, wie sich der Blick bewegt über das Schlachtfeld. Nein, tun wir nicht. Wir sehen, was wir sehen. Beschreibt, was wir sehen. Nicht, was ein omnipotentes fliegendes Auge irgendwo sieht. Das ist doch Quatsch.
Also, das ist etwas, was bei manch bestimmten Rollenspielen seinen Platz haben kann.
Bei welchen?
Discworld. Weil Terry Pratchett das auch gemacht hat.
Okay, fair. Du bist ja jemand, der eigentlich immer nur den Point-of-View-Erzähler bedient, ne? Also in deinen
Das Roman. Sagst du, weil ich erst 3 Romane geschrieben habe, ja, in denen das so ist, was eine bewusste Entscheidung war.
Ja, mit der du das schwer machst. Terry Pratchett ist ja eher faul gewesen. Also Riesenrespekt vor ihm. Ich liebe alles, was Terry Pratchett geschrieben hat. Aber er hat jetzt nicht versucht, irgendwie sich zu verkünsteln, indem er sagt, ich beschränke mich jetzt künstlich darauf, dass ich nur aus einer Perspektive erzähle. Weil er wusste, dass es viel einfacher hat, wenn er seine Perspektive in jedem Absatz anders wählen kann. Und das hat er gemacht.
Ja, wenn man das hinkriegt, ist das okay. Also ich würde alles sagen, alle Rollenspiele, die ohnehin Meta sind, mhm, oder wo es eher um eine andere Erzählebene als das direkte Hineinfühlen, was die Charaktere angeht, wenn das sozusagen der Fokus ist, finde ich das okay. Aber das sind dann ja auch in der Regel keine immersiven Rollenspiele.
Also bei Cthulhu fände ich es ganz furchtbar
zum Beispiel. Ja, nee, das fände ich unpassend. Ich finde, bei Cthulhu muss man absolut Sinneseindrücke erzählen. Da darf man ja auch nicht zusammenfassen, du siehst ein Schleimmonster um die Ecke kommen, sondern ich finde, bei Cthulhu musst du erzählen, es kommt eine Welle von übelriechendem, halbflüssigem Schlamm um die Ecke, gefolgt von einem größeren amorphen Körper, der sich dahin schleppt wie eine Schnecke ohne Haus. Also.
Ja. Ich meine, wenn alles vor die Hunde gegangen ist oder wenn das Abenteuer vorbei ist, dann ist es bei Cthulhu für mich völlig okay, die Perspektive zu wechseln. Und zu sagen, jetzt ist ein Epilog. Jetzt sehen wir mal, wie die Welt auf das reagiert, was ihr hier verbockt habt. Aber das ist ja dann absichtlich bewusst etwas dran tackern, einen Schritt zurück machen, dem Grauen eine neue Dimension vermitteln, nachdem man selber nicht mehr Teil der Erzählung ist.
Ja, aber ich mag auch das Kamerafahrt-Intro nicht so gerne, das stimmt.
Warum magst du es nicht?
Weil ich habe eine sehr klare szenische Vorstellung in meinem Kopf von allem, was ich lese und von allem, was ich sage. Das ist einfach so.
Mhm.
Und wenn jemand mir eine Kamerafahrt beschreibt, widerspricht das häufig dem, wie die Szene in meinem Kopf aussieht. Und das löst ein Gefühl aus, das ich nicht mag.
Mhm.
Weil ich möchte meine Kamera selber bewegen
können. Ah, das verstehe ich, ja. Ich glaube, bei mir liegt es daran, dass ich vom LARP komme. Und beim LARP, also dass ich die meisten Plots, die ich bisher geschrieben habe, fürs LARP geschrieben habe. Und dann ist es ja immer, dann kannst du es nicht machen, ne?
Mhm.
Dann hast du eine Möglichkeit, sowas zu machen, indem du vorher einen Film drehst und den Leuten zeigst, bevor sie aufs LARP kommen. Und ab dem Moment, wo sie auf dem LARP sind, sind sie hundertprozentig eben aus ihrem Blickwinkel. Es gibt keinen anderen.
Mhm.
Und das übertrage ich halt aufs Pen and Paper genauso. Aber ich finde es im Pen and Paper auch legitim zu sagen, hier ist ein Film. Schauen wir uns jetzt mal an, wie hat sich die Welt entwickelt? Wie ist die Situation? Hier ist eine Szene, die NSCs erleben, bevor wir mit dem Spiel anfangen. Das ist meine einzige Ausnahme, die ich machen würde, ein Introfilm.
Mhm.
Und ab dann bleiben wir in der Erzählung. Aber das ist genau wie der Epilog, nicht Teil der Geschichte, die die Charaktere erleben. Das ist einfach nur Stimmung. Information, ihr bekommt Hintergrundinformationen, ihr bekommt Stimmung vermittelt. Es ist Teil der Geschichte, aber es ist nicht Teil eurer Geschichte. Aber wir setzen es ab, bevor wir loslegen.
Mhm. Das ist so wie ein Vorspann.
Das ist wie ein Computerspiel, ne? Ja. Das Intro von Baldur's Gate. Du siehst einen Typen, der einen anderen Typen umbringt, du weißt noch nicht, wer das ist. Oder wie das später mit dir was zu tun hat. Aber es ist ja auch noch, du hast ja auch nicht angefangen zu spielen.
Und warum Nietzsche zitiert wird?
Das habe ich bis heute nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt.
Wie stehst du zu erste Person erzählen versus dritte Person erzählen, was Spielende angeht? Ich weiß, dass wir vor einer Weile da mal ein Gespräch zu hatten. Sagen, ich gehe dahin und mache das versus Suvina geht dahin und macht das. Also als der Charakter sprechen oder über den Charakter sprechen, was das Beschreiben von Taten angeht.
Du bist eher dritte Person Vertreter, ne?
Ich habe mich umgewöhnt, unter anderem, weil du mir gesagt hast, dass das nicht so immersiv ist.
Ah, okay. Ja, dann weißt du ja schon, dass ich eher erste Person Vertreter bin.
Ja, fast so, als hätte ich das Gespräch dorthin führen wollen.
Ja, cool. Ja, dann habe ich das ja geklärt jetzt.
Ich habe beobachtet, dass es im internationalen Bereich häufig eher ist, dass man in der dritten Person davon spricht, weil mehr die Vorstellung da ist, dass man
einen anderen Charakter steuert, als zu sein.
Also schon ein bisschen.
Also ich weiß, dass du dafür mal gerügt wurdest, dass du sagst, mein Charakter macht das und das, mhm, anstatt ich mach das und das. Und zwar war das, glaube ich, sogar in einem anderen Stream oder
das
so.
Das war, als ich bei Rocket Beans zu Gast war, mhm, und da hat irgendjemand in den Kommentaren gesagt, kann die Frau nicht mal ich sagen. Mhm. Und das hat mich halt ein bisschen auf die Palme gebracht, weil in der dritten Person erzählen absolut in Ordnung und vor allen Dingen international sogar verbreitet ist. Ja, und das war so ein Kommentar, der mir vorkam, wie da hat jemand einmal was von Rollenspiel geschaut und meint jetzt zu wissen, wie es richtig gemacht wird. Was wir nicht wissen.
Also, da ich ja vor allem Pen and Paper für den Stream produziere, sozusagen. Mhm. Also ich bin ja der Produzent bei uns, sozusagen. Du bist die Regie meistens und die Autorin, beziehungsweise wir sind beide die Autoren. Mhm. Und du bist dann eher die Regie und ich bin der Studio-Boss. Und ich habe einen Effekt erzielen möchte damit. Und der Effekt ist, dass ich das als Hörspiel unter das Volk bringen kann. Das muss als Podcast funktionieren, ohne dass ich sehe, was da passiert. Ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich nicht hingucke, weil ich das Podcast höre, mhm, ist es eigentlich cleverer, wenn der Name des Charakters öfter genannt wird. Mhm. Und jemand beschreibt, ja, jetzt haben wir gerade Richlight gespielt, Kara macht das und das, mhm, oder Eloquent geht dort und dorthin. Ab dem Moment, wo es heißt, Eloquent sagt jetzt das und das, ist es komisch. Also ich sage jetzt, mhm. Oder ich beschreibe, ich sage dann, ich gehe rüber zu dem Typen, hallo, guter Herr, was ist euer Problem, kann ich das lösen? Das fände ich seltsam, wenn er eloquent geht darüber und fragt ihn. Und dann ist die wörtliche Rede, die ich jetzt ansetze, automatisch weniger elegant. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist wie, wenn man Hörbücher hört, man merkt, dass ganz, ganz viele sagte ich oder sagte er oder so auf der Seite, auf dem Papier in Ordnung sind, aber dann, wenn es ausgesprochen wird, einfach redundante Zeitverschwendung.
Genau, deswegen werden die oft rausgeschnitten bei Hörbüchern. Oder natürlich immer bei Hörspielen. Nicht immer. Mir ist selber aufgefallen bei unserem DSA-Hörspiel, dass ich dann sehr viel sagte, er oder sagte, mhm, sie rausschneiden konnte. Weil, ja, ist redundant. Genau, und so ist es halt auch hier. Also, wenn du es als Hörspiel siehst, ist es voll komisch an der Übergang zu, ich beschreibe, was die Figur macht, so, ich mache wörtliche Rede. Wenn du die ganze Zeit in der ersten Person bist, ist das organischer. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es gut, den Charakternamen öfter zu hören, damit du weißt, wer ist. Das ist sowieso was wir auch den Leuten sagen, bitte sprecht euch untereinander an mit einem Charakternamen, damit die Leute da draußen sich den merken und den nicht nur die ganze Zeit im Layout stehen sehen. Mhm. Wir müssen wissen, wer gerade spricht und wer ist. Von daher, vielleicht ist eine Mischung nicht schlecht, aber dann ist es ja stilistisch wieder unrund. Ich habe deswegen keine klare Meinung dazu. Ich bin für mich, wenn ich spiele, in der Erste-Person-Fraktion, das kommt mir einfach runder rüber, weil ich auch nicht so sehr trenne zwischen ich, der Spieler, und ich, die Figur. Das liegt daran, dass die Figuren, die ich spiele, ich habe nicht den Anspruch, dass ich da irgendwie ein Schauspieler bin. Das ist immer ich. Alle Figuren, die ich spiele, sind ein Aspekt von mir. Und die gut funktionieren, die sind die am nächsten an mir dran sind. Das ist bei mir halt hier Blade Runner. Das bin einfach ich in Grumpy. Ja, mhm, genauso wie wenn wir Star Wars spielen. Terik bei Frost Maiden bin ich in noch ein bisschen dümmer.
Das ist ja normal, dass Charaktere Facetten von einem selber sind, die man einfach ein bisschen verschoben hat. Aber das ist zum Beispiel etwas, was, so blöd es klingt, ich auf Dauer nicht machen kann, weil wenn ich irgendwo zu Gast bin, in einem Podcast oder sonst irgendetwas, es durchaus auch mein Job ist, zu zeigen, dass ich eine Range habe, idealerweise.
Ja, muss ich nicht, da habe ich den Luxus, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob es mir gelingt, aber es ist zumindest ein Gedanke, den ich dann mitbringe, mal unterschiedliche Dinge zu spielen.
Ich finde schon, dass du diese Range hast. Ehrlich gesagt, die meisten Leute, mit denen wir spielen, will ich jetzt nicht kleinreden, aber ich glaube, den meisten geht es so wie mir, dass sie schon immer eine sehr ähnliche Rolle spielen. Also, dass sie schon dass wir sie entweder typecasten oder dass sie sie selber typecasten. Mhm. Und das ist ja auch okay. Es ist ja besser, bei der Sache zu bleiben, die man gut kann, weil sie halt nah an einem dran ist, anstatt jetzt Experimente zu wagen. Und es ist ja auch anstrengend. Ne? Also, es ist ja eh schon anstrengend genug, vor der Kamera Pen Paper zu spielen und dann immer aufmerksam zu sein. Und dann noch zu sagen, jetzt spiele ich was mir völlig fremd ist, fände ich zu viel verlangt. Ja, wir überlegen ja auch immer, wer passt jetzt auf welche Kampagne, wer passt auf welche Rolle, wer passt auf welches Abenteuer, in welche Welt, dass wir da jetzt nicht Leute zwingen, sich mit Themen zu beschäftigen, die gar nicht zu ihnen passen. Ist ja auch klar.
Hm. Ich weiß nicht. Aber also bei mir ist es so, wenn es ein One-Shot ist oder so, spiele ich gerne mal was ganz anders ist als ich. Aber auf Dauer kann ich es auch nicht durchhalten.
Jedenfalls, ich kann deine Frage nicht abschließend beantworten, ob das was jetzt besser ist. Du bist ja auch jemand, der den Konjunktiv nicht mag, wenn jemand beschreibt, was der Charakter tut. Wenn dann sagt jemand, ich würde jetzt da hingehen und dem Ork den Schädel einschlagen. Und ich weiß genau, warum die Person das sagt. Und ich bin da auch überhaupt, ich bin da nicht so dagegen wie du, weil die Person will ja damit sagen, ich würde das machen, außer du als SL sagst, das geht nicht. Aber ich will das machen, sag mir, ob das klappt. Das ist ja die Aussage von ich würde. Du sagst, ich gehe jetzt dahin und schlage dem Ork den Schädel ein, dann hast du ja schon gesetzt, dass das passiert. Und die SL kann das ja gar nicht mehr. Ich meine, klar kann sie das.
Doch, kann sie.
Kann sie sagen, nee, das geht nicht. Aber ab dem Moment, wo du den Konjunktiv nicht benutzt, hast du ja deine Diskrepanz geschaffen. Dann hast du was gesagt und dann kommt ein Widerspruch.
Ja gut, aber sagst, die meisten Leute sagen das bei wirklich allem. Es gibt Leute, die das gar nicht anders machen und die sagen, ich würde da jetzt hingehen. Einfach nur, um durch das Zimmer zu gehen. Oder ich würde mal an der Tür lauschen. Was soll denn da schief gehen?
Mache ich das auch? Mir fällt das gar nicht auf.
Ich glaube nicht.
Also ich glaube, ich versuche so zu machen, dass meine Figur das einfach macht. Also dann sage ich, ich mache das. Außer ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt sinnvoll ist oder möglich. Dann frage ich dich auch oft. Dann sage ich, glaube ich, Maike, kann ich das jetzt machen?
Oder? Die Antwort ist meistens ja. Das ist auch etwas, ich versuche immer den Leuten, die bei mir spielen, zu sagen, ihr könnt mir vertrauen. Ja. Es wird schon irgendwas Sinniges bei rumkommen.
Das ist ja auch jetzt vielleicht eine modernere Denkschule des Pen and Papers, eine Power-Employment-Denkweise.
Power-Employment?
Power-Employment.
Das finde ich super.
Das habe ich mit Absicht gesagt. Okay, ich meine eine Player-Empowerment-Sache, dass die SL dir eigentlich gar nicht widersprechen darf oder soll, sondern wenn du sagst, ich will das machen, dann sagt die SL ja. Und vielleicht sagt sie dann halt, aber es gibt ein Problem. Oder sie sagt, und es passiert noch was anderes. Und sie sollte nicht Nein sagen. Aber das ist keine Philosophie, die sich, glaube ich, schon breit durchgesetzt hat. Das wäre auch nochmal ein Thema für einen Podcast. Wir hatten ja gerade erst auf der Heinz-Conn-Workshop von System Matters, wo sie die sechs Schulen des Pen and Paper vorgestellt haben. Und der Daniel selber war mit dieser Theorie gar nicht so einverstanden. Und ich auch nicht, aber was weiß ich schon. Ich bin ja kein Theoretiker. Ich meine, wir spielen sehr viel, ich beobachte sehr viel Spiel, aber ich habe jetzt nicht die ganze Fachliteratur der letzten 50 Jahre dazu gelesen und diese ganzen Fachbegriffe nicht so drauf wie Daniel Neugebauer von System Matters. Aber in meiner Vorstellung gibt es vor allem zwei Schulen und das ist halt, spielen wir miteinander oder spielen wir gegeneinander? Und ab dem Moment, wo wir miteinander spielen, finde ich Player Empowerment wichtig und dann sollte man auch fast alles zulassen, was die Spieler machen. Aber das sind natürlich wieder so Abstufungen, ne? Also gegeneinander wäre halt Klassik spielen, also hier ist der Dungeon, überlebt ihr ihn? Wenn nicht, seid ihr halt blöd. Oder Oldschool Revival, die moderne Version davon. Und alles andere ist ja dann eher gemeinsam sich eine Geschichte erzählen und dann ist eher die Frage, wer hat wie viel Macht? Ne? Also in einem
Wer hat wie viel Erzählrecht?
Genau, wer hat wie viel Erzählrecht? In einem klassischen D&D-Abenteuer wie Dragonlance oder DSA 1-Kram hat nur DSL das Erzählrecht und wenn wir dann in die Neuzeit vordringen, dann ist es halt gleichmäßig aufgeteilt. Nicht unbedingt, bei Cthulhu hat auch nur DSL das Erzählrecht. Aber ja, sonst aber kann Horror ja auch nicht funktionieren.
Das gehört dazu.
Oder? Ja. Glaubst du, Horror kann funktionieren mit richtig viel Player-Empowerment?
Wenn die Leute Bock drauf haben, weil dann sie ja durchaus auch Play-to-Lose spielen können.
Ja, okay. Genauso finde ich aber, ein klassischer Dungeon-Crawl kann nicht funktionieren mit Player-Empowerment. Weil was sollen Fallen und Monster noch für ein Hindernis sein? Wie kann man gegeneinander spielen, ne? wenn die Spieler ihnen immer sagen können, nee, aber geht nicht.
Ja.
Philosophisch nicht zu vereinbaren, finde ich. Vielleicht, also das wäre halt Dungeon World. Ne? Mhm. Also PBTA, das wie D&D sein will. Und das ist das einzige Spiel, das wir hier rumstehen haben, das sich mir nicht erschließt. Also ich kann das nicht, das geht für mich. Es gibt Leute, die finden das richtig geil, ich weiß. Aber ich krieg das nicht runter.
Ja. Du? Ich habe mich nicht so tief damit beschäftigt. Du hast es damals gelesen für die Rezension.
Ja. Wobei, das ist ja auch kein Dungeon-Crawl-Spiel, ne? Das ist ja nur, wir spielen PBTA, aber in einem D&D-igen Setting. Es ist ja auch, hat ja auch einen anderen Ansatz als D&D. Damit kann man auch nicht diese klassischen Tomb of Horrors-Sachen spielen. Aber es will halt diese Welt simulieren. Und
Ich weiß nicht, ich hatte mit dem Buch eher, also so tief war ich nicht drin, aber ich habe nicht verstanden, warum es das braucht.
Vielleicht kann uns das jemand in den Kommentaren erklären.
Und ich fand es teilweise auch einfach unfreundlich geschrieben.
Aber es ist sehr schön. Ja. System Matters haben da wieder ein sehr, sehr, sehr schönes,
haptisches Erlebnis. Das ist ein sehr hübsches Buch, aber dafür, dass die Schreibenden sich teilweise für richtig geil gehalten haben, das konnten sie auch nicht ändern.
Wir sind aber jetzt doch recht weit vom Thema weg, weil es hat jetzt mit Immersion nur noch ganz am Rande was zu tun. Und ich glaube, wir haben damit auch alle Punkte abgehakt, über die wir gehen. Oder hast du noch einen?
Eine ist noch, die hat weniger mit Reden zu tun. Die hat damit zu tun, eine Welt ernst zu nehmen und den Tonfall eines Settings ernst zu nehmen.
Mhm.
Und Entscheidungen zu treffen, die eine Person, die größtenteils normal ist, in der Situation treffen würde. Es kann sehr unterhaltsam sein, absoluten Bullshit zu verzapfen.
Mhm.
Und meistens unterstütze ich das auch, beziehungsweise arbeite dann damit. Aber ich bin dankbar für Spielende, die aktiv versuchen, zu einer Stimmung beizutragen.
Ja. Also da geht es jetzt auch vor allem um Horror oder
Horror, Spannung, Bedrohung, generell alles, was halt nicht Slapstick ist.
Wir spielen ja doch relativ viel Slapstick, ne? Also wir haben heute jetzt Witchlight gespielt. Das ist ja jetzt kein sehr ernstes Abenteuer, habe ich das Gefühl.
Ja, es ist halt Märchen, aber auch finstere Märchen. Also der Witchlight ist schon so, dass es schnell hin und her kippen kann.
Ja.
Aber ja, da ist es okay, dass es alles whimsy und albern ist. Und
davor hast du halt Forbidden Lands mit einem Krimi in einem Halblingdorf. War auch klar, dass das albern werden würde.
Das war unglaublich entertaining, ja.
Und wir spielen Cthulhu auf einer Raumstation, die ein bisschen The Office ist. Das ist ja auch eher Slapstick als Horror.
Aber zum Beispiel mag ich es, wenn wir Blade Runner spielen. Und ihr tatsächlich auf die Stimmung eingeht und versucht, die zu verstärken und nicht zu unterlaufen.
Und dann rutschen mir Dinge raus wie Schrimps im Regen. Oder Tofu im Regen, beides, ne?
Ja, ich weiß es nicht mehr. Manchmal hat man halt so einen Knopf in seinem Kopf, auf dem steht, diesen Knopf nicht drücken. Und da muss man draufhauen und was Blödes sagen. Das ist ja auch
alles. Die Farbe kann nicht trocknen, du weißt ja. Die Farbe, also. Wenn jemand da drauf schreibt mit Farbe, nicht diesen Knopf drücken, bitte, kann das nicht trocknen. Auch ein Pressure-Zitat.
Ja. Ja. Also, ich meine, wir haben eingangs ja gesagt, dass das hier kein, so muss man Rollenspiel spielen ist. Sondern nur
so wünscht sich mal, geht das mit Rollenspielen.
Doch, das ist nicht mal das, sondern ein, wie kann man am schönsten am Ende eine gemeinsame Erzählung, die auch andere Leute anschauen können, machen. Also wirklich für den speziellen Fall des Rollenspiels als Entertainment für andere Leute, die sich das angucken.
Wenn wir es privat spielen, ist es dir wurscht.
Schon, ja. Also da werde ich auch mit den Augen rollen, wenn jemand einen Schlager singt mittendrin. Aber
mich reißt das Siezen am meisten raus, ehrlich gesagt. Also weil das viel häufiger vorkommt als der Schlager. Ich meine, der Schlager kommt vielleicht einmal pro Session vor und das Siezen kommt 500 Mal vor.
Ja.
Ja, aber kein Vorwurf an Leute, die das machen. Vor allem, wenn man es ihnen nicht sagt, dann kann man ihnen da keinen Strick draus drehen. Hiermit sei es gesagt. Und es wird in Videoform auch nochmal gesagt, denke ich. Und dann etwas strukturierter als hier. Das ist, wie gesagt, wieder mal nur so eine Blaupause für etwas, was da noch kommt.
Und eine Aufforderung für euch, eigene Tipps, Erfahrungen, Pet-Peeves und dergleichen zu teilen.
Genau, ja, vielleicht haben wir irgendwas vergessen. Oder wir liegen völlig daneben und ihr könnt uns da den Kopf waschen. Oder gerade rücken, was auch immer. Ich denke, wir beenden das an der Stelle mal gesehen.
Bevor wir weitere zunehmend unangenehme Kopfmetaphern verwenden.
Kopf was?
Abreißen.
Hoho, okay. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das hier ist, denke ich, ein öffentlicher Podcast. Die meisten Podcasts, die wir aufnehmen, sind vor allem für unsere Patrons und Steadies oder sonstige Supporter. Aber einmal die Woche versuchen wir auch was Öffentliches da in die Welt hinaus zu kotzen. Und ich denke, das wird auf unserem öffentlichen Podcast Orkspalte TV Labert landen. Wenn ihr mehr von unseren Ergüssen hören wollt, dann gibt's die auf Patreon.
Ja.
Mehr.
Ja. Da gibt es so viel, dass, glaube ich, eine Menge Leute überhaupt nicht alles finden.
Davon gehe ich fest aus. Machen. Ja. Okay, aber wir machen ja auch heute schon lang genug, deswegen gute Nacht.
Ja, gute Nacht, passt auf euch auf und bis dann. Tschüss.
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.